Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Tom Funke, schönen guten Morgen. Der angestrebte NATO-Beitritt von Finnland und Schweden verändert die politische Lage im Norden Europas. Für Norwegen bietet er neue Möglichkeiten. Was die NATO im Großen ist, ist der Schießplatz im Kleinen, ein Ort, der die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Jedenfalls sehen das viele Polen so, dort gibt es jetzt ein Run auf die Schießplätze. Und wir blicken in die Tschechische Republik, in den traditionsreichen Kurort Karlsbad. Die Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg führen dazu, dass die meisten russischen Gäste fernbleiben. Was das für die Stadt bedeutet, wir berichten. Mit Schweden und Finnland könnte die NATO demnächst 32 Mitglieder haben. Gestern reichten beide Länder die Beitrittsunterlagen ein. Zügig soll über einen Beitritt abgestimmt werden. So will es der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er sagte, die beiden Länder seien herzlich willkommen. Ein Beitritt aber muss von allen bisherigen NATO-Mitgliedstaaten mitgetragen werden. Die Türkei tritt da jetzt auf die Bremse und blockiert im NATO-Rat zunächst den schnellen Beginn der Beitrittsgespräche. Offiziell wegen Sicherheitsbedenken. Dennoch scheint ein Beitritt von Finnland und Schweden weiter realistisch. Und der hätte dann auch Folgen für den NATO-Nachbarn Norwegen. In der Vergangenheit spielte das Land bewusst keine allzu aktive Rolle in der Region aus Rücksicht auf Russland. Aber der mögliche Beitritt von Finnland und Schweden könnte die Situation und Norwegens Rolle verändern, berichtet Sigrid Harms aus Oslo.
Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre ist sichtlich froh darüber, dass Schweden und Finnland sich entschieden haben, ihre traditionelle Bündnisneutralität aufzugeben und der NATO beizutreten.
Der eine Beschlüttning som vil styrke NATO.
Diese Entscheidung ist eine Stärkung der NATO, der Sicherheit Schwedens und Finnlands und damit der Sicherheit im Norden. Seit 1949 ist Norwegen das einzige NATO-Land im Norden, das an Russland grenzt. Nötig war oft ein politischer und diplomatischer Spagat. Es ging den Regierungen in Oslo in den letzten Jahrzehnten stets darum, den Nachbarn im Osten nicht zu provozieren. Das Abhören von Abgeordneten, Hackerangriffe auf das Parlament. Solche Aktivitäten von russischer Seite wurden zuletzt fast kommentarlos hingenommen, um das Gleichgewicht der politischen Kräfte zu halten. Nach dem Angriff auf die Ukraine ist nicht nur dieses Gleichgewicht gestört. Die bisher neutralen Länder Schweden und Finnland sehen sich angesichts der Aggression Russlands gezwungen, eine Seite zu wählen. Verteidigungsexperte Carsten Fries vom norwegischen Außenpolitischen Institut meint, aus norwegischer Sicht sei das positiv.
Wir sind etwas allein als NATO-Mitglied im Norden.
Wir sind ein langes, schmales Land mit einer verhältnismäßig geringen militärischen Schlagkraft. Mit Schweden und Finnland als Alliierte können wir die Verteidigung Nordeuropas und des Baltikums ganz anders planen. Die enge Zusammenarbeit der nordischen Länder in Verteidigungsfragen hat Tradition. 2009 gründeten Schweden, Finnland, Norwegen, Island und Dänemark die NORDEFCO, in deren Rahmen sie gemeinsame Übungen und Schulungen abhalten und Verteidigungsstrategien absprechen. Ein militärisches Bündnis ist NORDEFCO aber nicht. Deshalb können sich die Norweger in einem Angriffsfall bisher auch nicht darauf verlassen, schwedische Radarbilder oder Straßen und Flugplätze benutzen zu können, sagt Fries. Mit einem NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands wäre das möglich. Davon geht auch Norwegens Verteidigungsminister Björn Arild Gram aus. Ich meine, eine finnische und schwedische NATO-Mitgliedschaft eröffnet ganz neue Perspektiven, wenn es um die nordische Verteidigungszusammenarbeit und Planung geht, sagte Gram dem norwegischen Fernsehen. Wie konkret der NATO-Beitrag von Finnland und Schweden aussehen könnte, werden die beiden Länder in den nächsten Wochen mit den Vertretern des Militärbündnisses in Brüssel aushandeln. Dass sie die Stationierung von Atomraketen zulassen werden, ist aber nicht zu erwarten. Verteidigungsexperte Fries rechnet damit, dass sie dem Beispiel Norwegens und Dänemarks folgen werden und weder permanente NATO-Basen noch Atomwaffen auf ihrem Gebiet haben wollen.
Norwegen hat sich zusätzlich auferlegt, in der Grenzregion im Norden wenig militärisch präsent zu sein und sehr selten Übungen ausländischer Truppen zuzulassen. Sinn der Sache war ursprünglich eine Kombination aus Abschreckung und Beruhigung. Es ging also darum, Russland keinen Grund zu liefern, sich Sorgen zu machen, dass von Norwegen aus ein Angriff auf seine militärischen Anlagen auf der anderen Seite der Grenze gestartet wird. Auch wenn die Zeichen jetzt nicht mehr auf Diplomatie stehen, rechnet Fries nicht damit, dass der Norden aggressiver auftreten wird. Es werden damit ja nicht mehr Waffen im Norden stationiert. Die Waffen Schwedens und Finnlands werden im Fall eines Krieges Teil der Kommandostruktur der NATO. Gemeinsam würden die nordischen Länder zwar über eine beträchtliche Flotte an Kampfflugzeugen verfügen, der Fokus liege aber auf der Verteidigung und nicht auf dem Angriff eines anderen Landes. Fries meint, deshalb sei es gut zu wissen, dass man sich aufeinander verlassen könne, falls das Undenkbare geschehe, wie dass Russland tatsächlich einmal den Norden angreifen sollte.
Über die neuen Möglichkeiten für Norwegen bei einem NATO-Beitritt von Finnland und Schweden berichtete Sigrid Harms. Der Krieg in der Ukraine erschüttert das Sicherheitsgefühl vieler Polen. Doch während die einen Angst vor einem Krieg mit Russland haben, handeln die anderen. Selbstverteidigung steht bei einigen Polen deshalb derzeit hoch im Kurs. Sie trainieren und lernen jetzt das Schießen auf Schießständen. Teilweise sogar mit amerikanischen Sturmgewehren oder russischen Kalaschnikows. Für die Betreiber der Schießstände ist das ein gutes Geschäft, berichtet Rebecca Barth.
Es ist ganz schön viel los auf Polens Schießständen. 450 gibt es insgesamt im ganzen Land. Und seit einigen Wochen kommen immer mehr Männer und Frauen vorbei. Manchmal sogar Großväter mit ihren Enkelkindern. Sie alle interessieren sich für den Umgang mit Waffen, wollen wissen, wie genau sie funktionieren. Das bemerkt auch Mariusz Kaczmarczyk, Mitbesitzer eines Schießstandes bei Warschau. Man kann sagen, dass die Nachfrage um etwa 300% gestiegen ist. Das hat praktisch bereits am Anfang des Krieges angefangen. Am zweiten Tag hatten wir schon so viele Anfragen, dass die Menschen warten mussten. Die Polen haben Angst vor Krieg und die Schießstände profitieren davon. Früher konnten die Menschen einfach vorbeikommen und loslegen. Heute benötigen Schießwillige oft einen Termin und müssen warten. Mariusz Kaczmarczyk, ein stämmiger Typ mit schwarzem Bart, hat dafür Verständnis. Meines Erachtens nach ist es eine typische psychologische Reaktion auf so eine Situation. Die Menschen stellen nun fest, dass es gut wäre, sich wenigstens die Grundfertigkeiten im Umgang mit der Waffe anzueignen. Es geht ja nicht darum, super schießen zu lernen, sondern zu wissen, was man mit einer Waffe macht, wenn man sie in die Hand nimmt. Und wie genau das geht, zeigt Mariusz uns auch gleich. Er setzt Brille und Hörschutz auf, lädt erst das Magazin und dann die Waffe. Zwei gezielte Schüsse setzt er ab, dann entfernt er das Magazin wieder. Grundsätzlich ist Polen kein Land für Waffennarren. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2017 kommen auf 100.000 Einwohner nur etwa 2,5 Leute mit einer Waffe. In Deutschland hingegen sind es viel mehr. Doch der Krieg in der Ukraine verändert die Menschen. Marcin Duma vom Institut für soziale Forschung erklärt, vor allem fühlen wir uns körperlich bedroht. Das ist kein Krieg in Afghanistan, kein Krieg in Syrien, der weit weg ist, sondern es ist ein Krieg direkt nebenan. Das wirkt sich sehr auf die Vorstellungskraft der Polen aus. Und deswegen soll jetzt auch die Sicherheitsausbildung an den Schulen geändert werden, zumindest wenn es nach dem polnischen Bildungsministerium geht. Denn früher gab es mal eine sogenannte vormilitärische Ausbildung für Schüler. Die soll jetzt teilweise wieder eingeführt werden, fordert Bildungsminister Przemysław Czarniek. Die Zustimmung ist enorm, denn alle sehen, was passiert. Noch vor 3 Jahren wären wir dafür von der Opposition stark kritisiert worden. Heutzutage sind alle damit einverstanden, dass die wichtigsten Elemente der früheren vormilitärischen Ausbildung zurückkehren. Ab 1. September soll es losgehen. Dann soll es für Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse wieder Kurse geben, in Erster Hilfe oder beispielsweise in Waffenkunde. Aber auch auf dem Schießstand sollen die Jugendlichen dann wohl wieder trainieren.
Rebecca Barth über ausgebuchte polnische Schießstände infolge des Ukraine-Kriegs. Karlsbad, eine tschechische Kurstadt von Weltruf, auf einer Stufe mit Vichy in Frankreich, Spa in Belgien oder Baden-Baden. Kaiser und Könige, Prominente aus Wirtschaft und Kultur waren hier früher zu Gast. Aber die Jahre der Pandemie haben Karlsbad heftig zugesetzt. Doch während es in anderen tschechischen Kurorten wirtschaftlich wieder bergauf geht, setzt sich die Krise in Karlsbad erstmals fort. Der Grund? Die Abhängigkeit der Stadt von russischen Gästen und Investoren. Was in den letzten 30 Jahren in ihrem Wohlstand ausgemacht hat, das bringt die böhmische Stadt in Zeiten des Ukraine-Krieges und der Russland-Sanktion jetzt in große Schwierigkeiten. Eine Reportage von Peter Lang.
Karlsbad am 8. Mai. Kaiser Karl IV. Zieht ein mit Gemahlin und Gefolge. Der Umzug in historischen Kostümen eröffnet traditionell die Saison in der Stadt, die den Namen des Kaisers trägt.
Die ganze Stadt war voll von Leuten.
Erinnert sich Petra Pfeffer-Ferklova, die Oberbürgermeisterin.
Nicht nur die, die hier wohnen, aber auch viele Besucher sind gekommen. Und alles hat eigentlich ganz toll geklappt.
Der Legende nach war es Kaiser Karl, der hier während der Jagd die erste heiße Quelle entdeckt haben soll. In der Marktkolonnade liefert die nach ihm benannte Quelle, wie alle anderen 11 Quellen, zuverlässig das mineralhaltige, heilende Wasser, 65 Grad heiß. Und auch die große Sprudelfontäne in der Vridelny-Kolonnade schießt wieder spektakulär in die Höhe, nachdem das Leitungssystem erneuert worden ist. Aber die finanziellen Quellen von Karlsbad drohen zu versiegen.
Es ist fast 60% weniger, was wir vom Geld bekommen. Weil wenn die Leute hier mal kommen, dann bezahlen die immer die Kurtaxe. Und nach der Kurtaxe können wir das ganz, ganz gut sehen. Was zum Beispiel 70 Millionen war, es ist fast nicht 20 Millionen. Also der Unterschied ist ganz groß.
Die 2 Jahre der Pandemie sind sie hier mit staatlichen Hilfen und speziellen Kulturevents über die Runden gekommen, die sich an das tschechische Publikum richteten. Andere Kurstädte wie Marienbad oder Franzensbad können nun aufatmen, Karlsbad jedoch nicht.
Pandemie ist geschlossen, ist zu, hoffentlich. Und jetzt ist die Ukraine-Krise gekommen. Und das ist für uns ganz, ganz nicht gut, weil die Russen kommen eigentlich nicht mehr.
Was einen Einbruch um 70% bedeutet. Wohlhabende Gäste aus Russland, die für 3 Wochen zur Kur kommen und dabei einiges Geld in den Geschäften des Luxussegments lassen, das war die Zielgruppe, auf die Karlsbad vor allem gesetzt hat. Jetzt können die nicht mehr anreisen, weil der europäische Luftraum gesperrt ist und weil sie keine Touristenvisa mehr für Tschechien bekommen.
Und das ist das Problem. Wir haben uns fast 30 Jahre nur an diesem Markt spezialisiert. Wir haben ganz wenig mit anderen Märkten gearbeitet.
Was das für die Hotels bedeutet, schildert uns Jan Kronika. Er ist Vorsitzender des örtlichen Hotelverbands und leitet selbst das Tschaikowski. Das Haus gehört einer tschechischen Aktiengesellschaft. Wir verfügen über 180 Betten und haben im Augenblick 12 Gäste. Im Februar und März waren es 20 bis 30. Wir haben 2 Gebäude, oben den Palast und hier unten das alte Hotel. Der Palast ist seit 2 Jahren geschlossen. Während der Pandemie hätten die ausländischen Reisebüros nicht mehr gezahlt. Sie seien deshalb finanziell in Vorleistung gegangen, hätten sich verschuldet, dann aber zwischen den Covid-Wellen nur die laufenden Kosten erwirtschaften können. Es gibt keine finanziellen Polster mehr. Jetzt ist es noch schlimmer. Wir hatten vor der Pandemie Gäste aus Tschechien, Österreich, Deutschland und Russland. Jetzt kommen nicht mal mehr die deutschen Gäste, die wir früher hatten. Sie haben abgesagt wegen des Kriegs und warten ab, was passiert. Selbst wenn morgen die Gäste wieder in großer Zahl anreisen würden, wären die Probleme damit nicht gelöst. Jan Kronecker hat von seinen 86 Angestellten nur 19 behalten können. Das ist der zweite große Kampf. Denn die Mitarbeiter, auch aus anderen Hotels, sind in andere Branchen gegangen, in den Gesundheitssektor oder den Pflegebereich. Sie haben oft bessere Jobs gefunden. Niemand will in die Kurbranche zurückkehren. Das wird eines Tages ein großes Problem werden. Im Stadtbild von Karlsbad ist bereits zu sehen, dass die Gäste aus Russland ausbleiben. Viele Ladengeschäfte sind aufgegeben. Jerzy Bross, seit vielen Jahren Immobilienmakler in Karlsbad, hat für sich einmal versucht, das Ausmaß des Ladensterbens zu erfassen. Ich bin vor etwa einem Monat losgezogen und den ganzen Kurbereich entlang gegangen, etwa 2,5 Kilometer. Ich habe etwa 40 leere Geschäfte gezählt.
40 Geschäfte zu vermieten, zu verkaufen oder...
Jerzy Bross kennt noch eine andere Seite der Krise von Karlsbad. Viele russische Investoren haben hier seit den 1990er Jahren Hotels, Häuser und Wohnungen gekauft, zum Teil zu arg überhöhten Preisen. Er zeigt auf die andere Seite der Tipler. Man kann sagen, alles, was rechts von der Sparkasse ist, das ist russisches Kapital. Das Hotel, die Wohnhäuser, alles in russischer Hand. Jerzy Bross schätzt, dass von den 20.000 Wohnungen, die Karlsbad hat, ein paar tausend russische Eigentümer haben, vorzugsweise im malerischen Stadtkern. Sie kamen in der Regel für 3 Wochen, die übrige Zeit standen die Wohnungen leer. Seit der Pandemie konnten die Eigentümer gar nicht mehr kommen. Weil die Grenzen zeitweise komplett geschlossen waren, später, weil die Eigentümer mit dem nicht anerkannten Sputnik-Impfstoff geimpft waren und jetzt wegen des Ukraine-Kriegs. Der Makler geht mit uns den Schlosshügel hinauf ins Westendviertel. Er zeigt uns leerstehende Kurhotels und Apartmenthäuser von russischen Investoren. Gehen Sie einfach mal abends nach Einbruch der Dunkelheit hier herum und sehen Sie, wie viele Fenster beleuchtet sind. Es sind nicht viele. Hier sehen Sie, das ist ein neues Gebäude, ein paar Jahre alt, aber es muss instand gesetzt werden. Die Balkone sind schon nicht mehr in Ordnung. Wenn die russischen Eigentümer verkaufen wollten, ginge das nur mit großen Preisabschlägen, erläutert uns Jerzy Bross. Aber rein technisch lässt sich so ein Verkauf wegen der Finanzsanktionen gar nicht mehr abwickeln. Die Strafmaßnahmen treffen auch Eigentümergemeinschaften mit einem hohen Anteil von russischen Besitzern. Wenn diese Russen aus irgendeinem Grund aufhören, regelmäßig monatlich ihren Anteil zu zahlen für Dienstleistungen, Reparaturen, wenn das Geld nicht mehr reinkommt, dann gibt es ein großes Problem. Die Zukunft von Karlsbad hängt davon ab, wie lange der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland dauern. Und davon, ob es schnell genug gelingt, auf anderen Märkten Fuß zu fassen. Hoteldirektor Jan Kronecker kann auch nur hoffen, dass es gelingt, die russische Kundschaft rechtzeitig durch Gäste aus westlichen Ländern zu ersetzen. Wir leben hier von Tag zu Tag. Noch mussten wir hier nicht schließen. Es gibt immer noch eine gewisse Kundschaft, auch wenn sie klein ist. Wir sind alle gespannt, was die Sommersaison bringen wird.
Die russischen Gäste bleiben aus. Peter Lange über die wirtschaftliche Situation von Karlsbad, dem Kurort in der Tschechischen Republik. Das war Europa heute für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tom Funke.